Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Michael Köhler. Ohne den Literaturnobelpreis, da hätte kaum noch jemand Anstoß genommen an den Verfehlungen des Schriftstellers Peter Handke und seinen Äußerungen über Serbien aus den 90er Jahren. Aber in Zeiten von MeToo-Debatten, Diversität, gendergerechter Sprache, Postkolonialismus-Debatten, Antisemitismus, Identitätspolitik, BDS und weiterem, da geraten Äußerungen gerade auch von Künstlern unter das Mikroskop einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit. Vieles geht da nicht mehr so ohne weiteres durch. Statt Lorbeer gab es reichlich Shitstorm. Wir wollen in dieser Streitkultur im Deutschlandfunk fragen, gibt es in den Künsten einen Zwang zur weißen Weste oder sind sie ein unmoralisches Angebot? Wie anständig müssen Künstler sein?
Die ganze moderne Kunst lebt vom Pathos des Regelbruchs.
Ich bin natürlich mein ganzes Theaterleben lang immer ein sehr streitsüchtiger Mensch gewesen. Und ich sehe natürlich, dass wenn dann mal abgewichen wird von dem Gardemaß der öffentlichen Meinung. Wenn Peter Handke eine Meinung zum Jugoslawienkrieg vertritt, die nicht dem Gardemaß entspricht, dann wird sofort niedergekartätscht, dann wird sofort gesagt, verbieten.
Wenn wir über Dinge sprechen, die größer sind als wir, über Krieg, über akute Missstände, über Sexismus, über Genozid, also über Dinge, die wirklich, 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 wirklich wert sind, dann muss die Literatur schauen, wie sie zur Sprache kommt. Durch das Verdrehen von geschichtlichen Tatsachen und gerichtlichen Urteilen ist es eben nicht getan.
Einige Stimmen zu unserem Thema. Schriftsteller wie Hermann Hesse, Max Frisch, Jean-Paul Sartre, die sprachen in ihren Büchern von Negern. Das ginge so heute nicht mehr. Goethe lässt seinen Wilhelm Meister eine Kindsfrau verführen. Die Maler Caravaggio, der Fotopionier Edward Muybridge, sie waren Mörder. Und der Maler Balthus, er sollte in New York abgehängt werden. Die Dichter Céline, Gottfried Benn oder Gabriele D'Annunzio bewegten sich in der Nähe der Faschisten. Wir könnten weitere Beispiele nennen. Also, alles ab in den Giftschrank oder ist der moralische Röntgenblick legitim? Gäste darüber zu sprechen sind Thea Dorn, sie ist Schriftstellerin und Publizistin. Bei uns ist auch Till Brieklepp, er ist Autor der Süddeutschen Zeitung und des Kunstmagazins Art. Herr Brieklepp, an Sie die erste Frage. Muss die Kunst moralisch sein?
Nein, die Kunst selbst muss nicht moralisch sein. Was moralisch sein muss, ist der Künstler selber, wenn er sich zu politischen und weltpolitischen Dingen äußert und dort seinen persönlichen Einfluss als Autor nimmt. Da ist dann Moral tatsächlich eine Kategorie, die man an ihn anlegen kann.
Mhm. Frau Dorn, an Sie die gleiche Frage. Muss die Kunst moralisch sein? Muss der Künstler eine weiße Weste haben?
Wir sollen hier zwar ein Streitgespräch führen, aber in diesem Fall schließe ich mich rückhaltlos Herrn Brieklepp an und sage auch nein, die Kunst muss nicht moralisch sein. Im Gegenteil, Kunst darf, und da kommen wir jetzt in die heikle Zone, Kunst darf mit der Wirklichkeit auf Kriegsfuß stehen, aus meiner Sicht. Kunst darf Wirklichkeit ins Poetische oder ins Fantastische überhöhen. Sie darf sich in menschliche Abgründe vertiefen, die wir eben in der Wirklichkeit definitiv nicht ausgelebt haben wollen, wenn wir als Menschen friedlich und noch dazu gleichberechtigt miteinander leben wollen. Kunst darf Eskapismus sein, vom Bösen fasziniert sein, darf sich auch dem Rausch der Gewalttätigkeit hingeben. Und ich glaube, die eigentliche Diskussion, um die es jetzt geht, wenn wir das Ganze am Fall Handke aufziehen, ist tatsächlich, was bedeutet es, wenn ein Künstler, der ein, aus meiner Sicht wie Handke, so radikal poetisches Programm hat, das Wirklichkeit nur in Anführungszeichen kennt, was geschieht, wenn so ein Künstler gewissermaßen selber einen Kategorienfehler begeht, indem er plötzlich anfängt, sich in einen politisch-historischen oder in einen Gerechtigkeitsdiskurs einzuschalten.
Hat sie recht, Herr Brieklepp? War es nur ein Kategorienfehler oder hat der Dichter die Lizenz zur Amoralität?
Also ich würde gerne die Kuh ein bisschen von der anderen Seite aufspannen, denn was mich an dieser ganzen Diskussion über Handke gestört, ist weniger, was er als Dichter in seinem Leben so tut und sagt, als eine gewisse Feigheit des Obol, würde ich das mal nennen, die dann in den Begründungen bei solchen Preisverleihungen auftaucht. Tatsächlich hätte man den Preis, den Nobelpreis an Handke ja vergeben können, indem man gesagt hat, obwohl Peter Handke die Kriegsverbrechen der Serben relativiert hat und obwohl er die Opfer der Massaker von Srebrenica und von Sarajevo durch seine einseitige Parteinahme für die Serben verhöhnt hat und obwohl er die Journalisten und die Gerichte mit Goebbels und allem Möglichen verglichen hat, weil sie nicht seiner Meinung sah. Trotzdem wäre die Akademie der Meinung, sein Gesamtwerk ist differenziert und tief genug, dass er den wichtigsten Literaturpreis verdient hat. Dieses obwohl, kommt aber eben immer nicht. Und das macht diese ganze Debatte so schwierig, weil wenn man das von vornherein klarstellt, dann ist es natürlich klar, dass Handke diesen Preis nicht mehr annimmt, weil er natürlich ein dünnhäutiger Dichter ist, aber da hätte man dann tatsächlich in der öffentlichen Debatte erstmal eine Basis für eine gewisse Aufrichtigkeit und Anständigkeit gefunden.
An Sie die Frage, Frau Dorn, machen Sie es sich zu leicht, wenn Sie sozusagen die Opferperspektive so leichtfertig ausblenden? Sie merken, ich versuche Sie ein bisschen herauszufordern.
Bisher mache ich mir hier in diesem Gespräch noch gar nichts zu leicht, weil ich noch nicht viel gesagt habe. Ich glaube, dass wir gewissermaßen an einem Scheideweg momentan sind in der Frage, wie Kunst zu rezipieren ist. Also ich glaube, die Frage ist, wollen wir eine Kunst, die sagt, sie stellt sich in den Dienst von Aufklärung, von Zivilität, von einem in diesem Sinne verstandenen Humanismus? Oder gestehen wir der Kunst das Recht zu, dass sie irrt, dass sie, also ich wiederhole es nochmal, ein quasi religiöses Verhältnis zu einer Wirklichkeit hat, dass sie sagt, all das, was wir da scheinbar da draußen sehen, ist doch alles nur falscher Schein. Der Dichter, also das sind letzten Endes neoromantische Projekte, der Dichter hat quasi gewissermaßen die Pflicht, sogar hinter also der Wirklichkeit erstmal so, wie sie uns präsentiert wird und noch dazu heutzutage medial vermittelt wird, gar nichts zu glauben, sondern er muss versuchen, wie er selber möglichst idiosynkratische Schlupflöcher hinter diesem falschen Schein findet. Wollen wir, ertragen wir eine solche Kunst noch? Oder haben wir den Eindruck, dass wir in gesellschaftlich-politisch so verdammt heiklen Zeiten leben, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen alles, was unsere Gesellschaften hergeben, in diesem Falle eben auch die Kunst, dass wir sie verpflichten, auf das Projekt an der Zivilisierung, Aufklärung des Menschen zu arbeiten? Und ich hoffe, ich sage das eher als Hoffnung und nicht als eine Forderung oder Behauptung, ich hoffe, dass es noch nicht so schlimm ist, dass man sagen darf, ja, auch die Kunst darf diesen Eskapismus, der, da schließe ich mich Till Bricklep absolut an, wenn er aufs Feld der Politik geht, gefährlich wird. Diese Kunst wollen wir nicht mehr. Deshalb, auch da gebe ich Bricklep recht, die Nobelpreiskommission macht mal wieder eine verdammt fürchterliche, jämmerliche Figur. Sie hätten in der Tat sagen müssen, wir wollen genau in dieser Zeit diese Art von Literatur als preiswürdige Möglichkeit weiterhin behaupten. Aber zu sagen, na ja, das ist ja alles irgendwie vielleicht nicht ganz so schlimm, was der Handke gesagt hat. Und er hat ja furchtbar viele poetische Bücher. Das ist natürlich absurd.
Nun gibt es ja ziemlich viele Autoren, gerade auch kroatische oder bosnische Autoren, die sagen, wer Handkes Leugnung nicht gelesen haben will, der leugnet mit, befindet sich in einer Art ja, Mitschuld oder Schuldhaftung. Ja gut, oder Marinic oder andere waren das, die auch in ihrem Blatt, Herr Bricklep, das geschrieben hat. Muss man das zu Recht berücksichtigen und sagen, da gibt es sowas wie eine Schuldhaftung oder man lässt sonst die Täter schuldlos dastehen?
Die politischen Dinge, die Handke getan hat, dass er eine Rede, und zwar eine ziemlich fürchterliche Rede, auf dem Begräbnis von Slobodan Milosevic gehalten hat und dass er sich ansonsten wirklich mit allem der serbischen Seite angeschlossen hat. Wenn man das gut heißt, dann stellt man sich natürlich mit auf die Seite der Täter.
Also mir ist in den letzten Wochen auch zu wenig, ich versuche gerne immer erstmal Vorgänge zu verstehen, bevor ich sie verwerfe oder für böse erachte. Mich interessiert tatsächlich der Fall, wie ist der Handke dahin gekommen, wo er hingekommen ist. Und da muss man sich, glaube ich, zunächst mal klar machen, dass er wahrscheinlich schon von vornherein, aber spätestens ab den späten 70er Jahren zunächst mal, soweit es bei ihm überhaupt ein politisches Programm gibt, ein klar antiwestliches, antikapitalistisches, antimodernes, poetisches Programm vertritt. Er ist auf einer Suche nach einer Ursprünglichkeit. Deshalb, das kann man ja auch besichtigen, wenn man sich Dokumentarfilm über ihn anguckt. Da hockt er dann den ganzen Tag da und stickt mit eigener Hand irgendwie bestickte Hemden und putzt seine legendären Pilze und so weiter. Und offensichtlich ist Folgendes passiert, dass er auf den Spuren seiner Mutter sich in Slowenien verliebt hat. Er entdeckte plötzlich dieses Land als ein aus seiner Sicht Paradies der Ursprünglichkeit, wo, ich glaube, so schreibt er es an einer Stelle, noch ein See und kein Gewässer ist oder eine Flussüberquerung, noch eine Brücke und eben nicht so ein dämliches, modernes Konstrukt. Also auf einmal hat er diese antiwestliche Unmittelbarkeit. Da steht an der Bäckerei noch Brot und nicht irgendein Werbeslogan. Dann werden diese bösen Slowenen werden plötzlich westlich im Zuge der Öffnung Jugoslawiens. Und dann sucht er sich sein nächstes Paradies, wo es noch einen Widerstand gegen diese westliche Welt gibt. Und ich glaube, so kommt er auf Serbien. Und deshalb ist tatsächlich, ich gebe denjenigen recht, die sagen, man macht es sich bei Handke zu einfach, wenn man sagt, da ist der gute, reine Poet und da ist der politisch Verirrte. Ich glaube, dass die Handkesche politische Verirrung in der Tat mit seinem poetischen Programm zu tun hat. Aber ich komme noch mal auf meinen Punkt zurück. Ich bin dagegen, zu sagen, dass wir diese Art von Literatur, die letzten Endes aus der Tradition der Romantik kommt, dass wir die, sie ist gefährlich, aber mir erscheint eine Kunst kastriert, wenn man sagt, diese Art von gefährlicher Kunst, die sich böse verrennen kann, zumal oder quasi böse verrennen muss, wenn sie sich ins politische Feld wagt, die wollen wir, sagen wir erstmal, ächten. Verbieten muss man ja nicht gleich, aber die wollen wir ächten.
Nun sind aber unsere Ansprüche an einen öffentlichen Denker, Dichter und von mir aus auch Seher, der mit Pilzen und Bäumen spricht, doch andere als im 18. Jahrhundert. Also will sagen, wer als öffentlicher Intellektueller in einem Bürgerkrieg Partei ergreift, kann doch nicht an beide die Frage 30 Jahre später sagen, April, April war alles nur Poesie, oder, Herr Brikleb?
Nee, aber das hat Handke ja so auch gar nicht getan. Handke hat ja immer sich auf seine poetische Position zurückgezogen und hat immer geleugnet, was die Wahrheit, also die nachvollziehbare, die Faktenwahrheit ist, und hat für sich eine übergeordnete poetische Position der wahren Wahrheit bezogen. Das ist in seinem politischen Handeln genauso wie in seinem schriftstellerischen Handeln. Da gehen die beiden absolut zusammen. So gesehen sagt er ja heutzutage auch nicht April, April, sondern er sagt irgendwie, ich äußere mich dazu jetzt nicht mehr und stellt mir bitte nicht diese bösen Fragen. Also er zeigt diese verdächtige Dünnhäutigkeit von Leuten, die zutiefst inzwischen auch verunsichert sind über die Angriffe, die sie kriegen, und die auch ein bisschen wehleidig darauf reagieren, wenn sie so kritisiert werden, wie sie andere kritisieren.
Aber haben die Kritiker nicht recht, die jetzt sagen, man kann gar nicht aus der Opferperspektive heraus sensibel genug sein, wenn es darum geht, Rücksichten zu üben? Wir haben heute einen anderen Diskussionsstand als vor 20 oder 30 Jahren, und man muss sich schon daran messen lassen, was man öffentlich publiziert oder auch öffentlich sagt.
Absolut. Und das passiert ja auch. Also das ist ja genau das, was gerade geschieht. Und da hat dann Handke seine alten Truppen beieinander, die das versuchen abzuschmettern und sagen, lest doch seine Texte, da werdet ihr doch die große Wahrheit und die große Weisheit sehen. Aber das geht eben so nicht mehr. Und die Debattenkultur, die wir heutzutage haben, auch mit ihren ganzen problematischen Sprechverboten und Denkverboten, die da überall mittransportiert werden, führt aber trotzdem zu einer diskursiven Sensibilität, wo man sagen kann, das oder das ist einfach in unserem moralischen Konsens nicht mehr akzeptabel.
Aber da würde ich jetzt gerne einschreiten, weil da haben wir nun doch endlich einen Dissens. Zu sagen, dass etwas für unseren moralischen Diskurs heute nicht mehr akzeptabel ist, das ist kein Argument gegen ein Kunstwerk.
Nee.
Meine ich auch. Es gab in der Philosophie raumgreifende Diskussionen über die zentrale Frage, ob moralische Argumente stets die Ausschlaggebenden sein müssten. In den 80er Jahren wurde lebhaft diskutiert, ein Beispiel von Bernard Williams, über ob Paul Gauguin quasi zu verdammen ist für das, was er getan hat. Damals war im Wesentlichen, warf man ihm eben vor, dass er seine Familie im Stich gelassen hat. Heute würde man Gauguin eine ganze Liste an Verfehlungen vorwerfen. Eine
kleine nackte Mädchen gemeint.
Kleine nackte Mädchen in der Südsee. Also Kolonialismus wäre fast das volle Programm bei Gauguin. Und die Diskussion, die philosophische, um die es im Kern dabei geht bei der Debatte, ist eben die Frage, dürfen wir, also gehen wir davon aus, dass wir die Welt so eindimensional beschreiben wollen, dass jemand, der moralische Verfehlungen begeht oder im Fall Handke ein ästhetisches Programm verfolgt, das moralisch gefährlich werden kann, darf der nicht mehr als Dichter, Poet, der ein sehr, sehr kräftiges poetisches Programm hat, gerühmt oder gelobt werden? Das ist aus meiner Sicht die Kernfrage, um die es geht. Ich würde sie ungern so beantworten, dass ich automatisch sage, sobald moralische und zwar auch gerne massive moralische Bedenken auftauchen, haben die ästhetischen Kategorien keine Chance mehr. Die müssen dann eben den Kürzeren ziehen.
Ja, da habe ich bin aber komplett Ihrer Meinung. Das ist ein echtes Missverständnis. Ich versuche zu referieren, was im Moment an Political Correctness Debatten läuft, was man noch sagen darf, was man noch nicht sagen darf. Das ist überhaupt nicht meine Meinung. Ich finde, von Desart bis Wagner, alle die ganzen problematischen Figuren müssen das in ihren Kunstwerken ausdrücken dürfen, weil ansonsten hat man, untersagt man sich die Chance, eine Gesellschaft auch in ihren dunklen Tiefen und in ihrer ganzen Vielfalt wahrzunehmen. Es muss in der Kunst alles möglich sein. In dem Moment, wo ich mich in eine politische Debatte begebe, da muss ich mich aber diesen politischen, moralischen Argumenten sehr wohl viel konkreter stellen. Darum geht's.
Dann frage ich Sie mal auf den Kopf zu, Herr Brikleb. Wir haben am Anfang des Jahres im Frühjahr mal miteinander gesprochen, in der Nolde-Diskussion. Ja. Sie sind kein Freund der These, Person und Werk ließen sich trennen.
Nein, ich glaube, Natürlich nicht, lassen Sie die sich nicht trennen, aber natürlich hat ein jeder Mensch die Möglichkeit, in unterschiedlichen Akteurstaaten in die Öffentlichkeit zu wirken. Und wenn ich mich in eine politische Diskussion setze mit schwarzen Menschen und sie Neger nenne, dann ist das ganz was anderes, als wenn ich in einem Werk, das sich mit der Rassismusgeschichte beschäftigt, dieses Wort auch reproduziere. Und ich meine, da gibt es klare Unterschiede und diese Grenzen muss man schon ziehen. Trotzdem ist natürlich, wenn man jetzt einen Literaturnobelpreis anhand gibt, ist er Person und Autor. Und in dieser Verquickung, darum geht ja gerade die Debatte, da zu finden, wo verlaufen die Grenzen, was man akzeptiert und was man nicht mehr akzeptiert, das ist extrem schwierig.
Frau Dorn, fühlen Sie sich richtig wiedergegeben, wenn ich zu dem sage, was Sie gerade gesagt haben, Moral hat die unappetitliche Neigung, zum Wertabsolutismus zu neigen?
Das ist nicht die Neigung, das liegt an uns, ob wir unsere Welt so verstehen wollen. Moral ist eine menschliche Erfindung, die gibt's nicht in der Natur. Das ist eine menschliche Erfindung und deshalb ist es auch an uns Menschen, an uns Gesellschaften zu überlegen, wollen wir Welt so sehen, dass wir sagen, sobald es eine plausible Perspektive gibt, in der ein Opfer sagt, ich fühle mich durch dieses Kunstwerk beleidigt, verhöhnt, verletzt, sagen wir, dann nehmen wir auch als Gesamtgesellschaft Abstand von diesem Kunstwerk. Oder sagen wir, unsere Welt, unser Wertekosmos ist so zersplittert, so aufgesplittert, es gibt nicht die eine Perspektive. Das ist ja gerade die Herausforderung, je pluralistischer Gesellschaften werden, zu sagen, wir müssen aushalten, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Und wollen wir einer eben, ich wiederhole es gern, solchen Perspektive, wie Peter Handke sie mit einer hohen Meisterschaft auf die Welt vertritt, wollen wir auch diese Perspektive als eine rühmenswerte Perspektive auf die Welt zulassen? Ich bin der Ansicht, ja, das sollten wir. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass darüber gestritten wird, um das Missverständnis auch gleich auszuräumen. Ich bin überhaupt nicht die, sagt, Mensch, das darf doch jetzt nicht sein, dass sich Sascha Stanisic und andere darüber erbosen, dass Handke den Nobelpreis kriegt. Dagegen habe ich im Gegenteil. Ich finde es sehr, sehr richtig, dass wir diese Diskussion jetzt führen. Und bin auch der Ansicht, dass das Nobelpreiskomitee in Stockholm das gerade so hätte vermitteln müssen, sagen müssen, genau diese Diskussion, wir geben Handke den Nobelpreis unter anderem auch deshalb, weil wir diese Diskussion jetzt führen wollen. Weil wir haben ja einige Dinge in den letzten Jahren erlebt. Hier in Berlin wurde an der Alice-Salomon-Hochschule ein Gedicht von Eugen Gomringer abgehängt, weil Studentinnen den Eindruck hatten, sie seien bedroht durch dieses Gedicht. Wo ich sage, da kommt mir die Diagnose, dass dieses Gedicht bedrohlich sei von Gomringer über Avenidas y Flores y Mujeres, also über Frauen, Alleen und Blumen, kommt mir absurder vor, als wenn ein Sascha Stanisic sagt, ich fühle mich durch Handke verhöhnt. Aber wir haben ja viele Diskussionen dieser Art gehabt, die jetzt in diesem Streit um Handke kulminieren.
Haben wir im Moment so ein Klima zunehmender moralischer Reinlichkeitsvorstellung oder erhöhter Sensibilität? Woran liegt das? Oder ist es der Funktionsverlust des öffentlichen Intellektuellen, dass wir damit nicht mehr klarkommen? Das war ja auch bei Günter Grass, wir erinnern uns 2012, wo alle gesagt haben, wie kann der so ein unmögliches Gedicht da veröffentlichen über Israel, was gesagt werden muss. Herr Brieklepp, was würden Sie vermuten?
Also ich beobachte schon, dass es einfach sehr viele Pressure Groups, würde ich mal sagen, gibt, die in den letzten Jahren entstanden ist, die aus sehr nachvollziehbaren Gründen von Diskriminierungserfahrungen, die sie gemacht haben, versuchen eine gewisse Sprach- und Denkreinheit in bestimmten Sektoren durchzusetzen. Das ist das, was in diesem ganzen Gebiet der Political Correctness passiert, dass man nur noch das sagen darf und nicht mehr das sagen darf. Da würde ich grundsätzlich sagen, die persönliche Kränkung von jemand darf einfach nicht zur Zensur führen. Die darf zur Debatte führen und muss das auch. Aber dass man dann anfängt, bestimmte Wörter in Theaterstücken wegzupiepen oder irgendwie einen riesigen Rassismusaufwurf macht, wenn jemand nicht People of Color sagt oder solche Dinge. Das sind schon Bewegungen, wo versucht wird, jetzt von der Gegenseite, von den Menschen, die sich diskriminiert fühlen, einen Zensurdiskurs zu etablieren. Das hilft überhaupt nicht weiter. Zensur hilft nicht. Man muss darüber sprechen und man muss darüber mit offenem Visier sprechen und dann verändern sich ja Sprache und Sprachbegabung oder Sprachhaltung auch eindeutig.
Ich würde vielleicht die Regel so formulieren. Natürlich, die Kunst darf über alle Stränge hauen. Sie muss aber ihrerseits die Bescheidenheit haben und begreifen, dass sie Kunst ist und dass sie eben nicht Politik ist. Das ist der Fehler, den ich auch Handke vorwerfen würde, dass er in dem Moment, in dem er sich einmischt in eine politische und damit in einen Gerechtigkeitsdiskurs, damit darf er nicht mehr sein poetisches Programm als Maßstab anlegen. Und das haben nicht sehr viele Schriftsteller, muss man sagen, begriffen. Also eben Thomas Mann ist für mich ein leuchtendes Beispiel. Und der Solar war es vorher schon. Der Mann war ein vorbildlich vernünftiger, rationaler, disziplinierter Mensch. Soweit, also ich bin jetzt auch keine ganz große Solar-Spezialistin, aber soweit ich diese Biografie kenne, ist das natürlich was ganz ganz anderes als dieser hocheratische, idiosynkratische Handgedehr. Und da kommen wir jetzt zu einem anderen Problem, der ja bei all seiner Weltabgewandtheit und eremitischen Verschrobenheit ja doch auch, angefangen mit seinem Auftritt bei der Gruppe 47 in Princeton über Publikumsbeschimpfung, der ja doch auch eine gewisse Lust an Provokation hat. Und das ist natürlich auch eine riesige Gefahr. Künstler sollten sich niemals in diese Provokation-Eskalationsspiralen, wie wir sie heute erleben, rein verstricken lassen, weil die Folgen nur einer Logik immer krasser drauf und immer dümmer werden. Und ehrlich gesagt, ich halte jetzt schon ein wenig die Luft an, also falls Handke, also falls Stockholm nicht noch einen Rückzieher macht und Handke tatsächlich den Nobelpreis kriegt und es da zu großen Protesten irgendwie um den Veranstaltungsort herumkommt, fürchte ich mich jetzt schon vor dem, was Handke da möglicherweise als Ausraster produzieren wird.
Wir wollen keine Literatur oder Kunst, die nur noch das tut, was die Polizei verlangt oder erlaubt, Herr Bricklepp, ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Absolut. Also wie gesagt, wie in dem Gespräch von allen ja auch immer wieder unterstrichen, innerhalb der Kunst muss erstmal alles möglich sein. Aber es gibt einen anderen Aspekt in dieser Debatte und das ist eben dieser Schutz von Feuilletonisten und von anderen Kommentatoren, teilweise auch von Schriftstellerkollegen, die dann immer sagen, man muss den Schriftsteller oder auch den Künstler in Schutz nehmen vor sich selbst. Und das finde ich auch komplett verkehrt. Da gibt es das Beispiel, das Parallelbeispiel mit Nolde, was ja irgendwie jetzt in diesem Jahr auch hochgekocht ist, oder auch mit den Bauhausdirektoren. Bei Nolde war es so, man hat irgendwie über Jahrzehnte verheimlicht, was dieser Mann wirklich gedacht hat, wie antisemitisch und wie hitlerglühend er war, um ihn als Künstler zu schützen. Das hat dann Walter Jens gemacht, das hat irgendwie die Deutschstunde nochmal gemacht. Jetzt wird ein Film gedreht, der diese ganze Geschichte von Nolde nochmal erzählt, um wiederum eine moralisch gute Geschichte, um Nolde zu stricken, die mit der Geschichte überhaupt, mit der historischen Geschichte überhaupt nichts zu tun hat. Oder das in dem ganzen Bauhausjahr jetzt ist nicht, wird von niemandem erwähnt, dass zwei der drei Bauhausdirektoren intensiv mit den Nazis gekungelt haben. Und das lässt sich weit weiterführen. Immer wenn es darum geht, Leute zu preisen oder Jubiläen herzustellen, dann wird plötzlich alles vergessen, was negativ in ihren Biografien war. Und das finde ich eine wirklich gefährliche Tendenz. Da sind mir dann die Leute, die mit der Gesinnungs- und Sprachpolizei kommen, fast noch lieber.
Na, das kann man, glaube ich, nicht sagen, dass die einem fast lieber sein dürfen. Also mir macht Sorge, dass offensichtlich der Eindruck besteht, dass man einem Publikum, einer Öffentlichkeit keine Komplexität mehr zutrauen kann. Also dass man diese Art von Differenzierung und eben Komplexität zu sagen, der Handke mag, das sehen ja manche nun auch anders, aber ich würde auch sagen, der Handke mag ein großer Poet sein und gleichzeitig ist dieser große Poet als politischer Kommentator ein Blindgänger gleichzeitig. Dass man diese Sätze nicht mehr sagen kann oder sagen kann, Bauhausgründer waren bahnbrechende, große Architekten und gleichzeitig waren sie politisch entweder Opportunisten, den Fall kenne ich zu wenig, ob es der reine Opportunismus war oder ob es bei ihnen tatsächlich auch die dunklen Gesinnungsflecken gab, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten. Und wenn wir davon abrücken, dass wir sagen, oh Gott, unsere Öffentlichkeit ist mittlerweile so verfasst, dass wir nur noch simple Parolen verkraften, dann kann ich nur mit einem Anfall von Pessimismus sagen, gute Nacht, offene, pluralistische, liberale Gesellschaft, wenn wir die Dinge einfacher machen müssen, als sie in Wirklichkeit sind.
Das Format verlangt, dass wir gegen Ende unseres Gesprächs nochmal kurz zurückschauen und überlegen, ob wir der Position des Gegenübers mehr abverlangen konnten. Ich fürchte, dass sie zu nah beieinander sind. Trotzdem, Till Bricklepp, Sie würden nicht sagen, dass man die Moral ganz außer Acht lassen soll. Was haben Sie von Frau Dorn mitgenommen?
Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir da ziemlich in dieselbe Richtung argumentieren und von dem einen Missverständnis vorhin mal abgesehen, sehe ich da gar keinen großen Dissens, dass man, also wie ich schon anfänglich gesagt habe, die beiden Positionen auseinanderhalten muss, aber auch nicht scharf trennen darf. Da sind wir uns, glaube ich, komplett einig im Wesen. Deswegen, ich fand das eine produktive, konstruktive Auseinandersetzung ohne großen Dissens.
Die Gefahr ist aber groß, dass, wie es teilweise auch passiert ist, Frau Dorn, dass man zum Beispiel jetzt hingeht und sagt, naja, habe ich es doch immer gewusst, dieser Handke, das ist doch ein früher Sänger der internationalen Rechten, dass man jetzt quasi komplett in die Tonne kloppt.
Ja, das ist in jedem Fall Unsinn. Also ich kann nur mein Schlussplädoyer wiederholen. Wir leben in einer verdammt komplizierten Welt. Und wenn wir glauben, dass wir im gesellschaftlichen, im ästhetischen, auch im moralischen Diskurs denken, dass die Dinge einfacher gemacht werden können, als sie sind, damit sie irgendwie gut sind, dann sind wir schon halb mit einem Bein in Teufels Küche. Deshalb ein leidenschaftliches Plädoyer für Komplexität. Und ich würde sagen, ein Gespräch wie das heutige macht mich da eher sehr glücklich, weil es ist auch ein Teil des Problems unserer Öffentlichkeitsstruktur, dass man ja gerne Dinge besetzt mit zwei maximal aufeinanderkrachenden Positionen, die sich das dann eben irgendwie um die Ohren hauen. Ich finde es wunderbar, wenn es selbst in einer Sendung, die Streitkultur heißt, auch mal ein Gespräch gibt, wo es eher darum geht, dass man sich auf gemeinsamer Grundlage versucht, über die Nuancen und die verschiedenen Aspekte zu verständigen.
Darf ich noch einen Wunsch äußern?
Bitte
also
schön,
also einen ideellen Wunsch. Ich würde mir ja wünschen von Handke, dass er nicht provoziert bei der Nobelpreisverleihung, sondern dass er sich entschuldigt. Wenn er das tun würde, dann würde diese ganze Debatte jetzt einen völlig neuen Drill kriegen. Denn zu sagen, okay, ich habe da Fehler gemacht und ich habe das etwas einseitig betrachtet, das wäre eine wirklich große Haltung, die alles, was vorher Negatives über ihn gesagt worden ist, vom Tisch fegen würde.
Wenn ein Ergebnis der Streitkultur Einübung in Differenziertheit ist, dann bin ich auch glücklich mit meinen Gästen. Das waren Till Bricklepp, Autor der Süddeutschen Zeitung und des Kunstmagazins Art, sowie die Schriftstellerin und Publizistin Thea Dorn. Und durch diese Sendung führte bis hierhin Michael Köhler.